Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Ganz egal, wann ihr uns hört, herzlich willkommen zum TSV Walmdorf Team Talk. Ja, der Team Talk, das Format gab es schon mal in Corona-Zeiten, jetzt sozusagen der Team Talk 2.0. Wir werden alle nicht jünger, deswegen auch nicht mehr als Videoformat, sondern nur noch als Audio-Podcast. Und wer wir sind, das sind insgesamt drei Personen. Einmal Bessem Lamari, unser sportlicher Leiter. Und einmal Michael Bachmann, der für Finanzen und Verwaltung beim TSV Walmdorf verantwortlich ist. Hallo zusammen.
Hallo Daniel.
Daniel, hallo.
Ja, mit dem Team Talk 2.0 haben wir gesagt, wollen wir so ein bisschen einen Einblick geben in die Welt des TSV Walmdorf. Vor allem das Thema Futsal wollen wir natürlich anschneiden, aber auch alles, was so drumherum liegt. Und mal schauen, in welchem Rhythmus wir das Ganze machen werden. Und wie das Ganze Anklang findet. Aber heute starten wir erstmal und würde sagen, weil die Leute uns noch nicht so gut kennen, vielleicht der ein oder andere kennt uns von den Spieltagen oder von den Auswärtsfahrten, aber für alle eine kurze Vorstellungsrunde und würde sagen, Micha, fang mal du an, sag mal kurz, wer bist du und warum bist du hier?
Ja, ich bin hier, weil ich mehr oder weniger den Futsal beim TSV Walmdorf implementiert habe. Ja, ich bin 54 Jahre alt, Vater von drei wunderbaren Kindern, auf die ich heute mal nicht aufpassen muss, und beim TSV in Funktion von Spielleiter oder ähnliches seit 2001, davor als Spieler, aber im organisatorischen Bereich seit 2001.
Wunderbar, schön, dass du mit dabei bist. Und dann haben wir den zweiten Mann an meiner anderen Seite, Bessem. Herzlich willkommen, stell dich mal vor.
Ja, hallo Daniel, danke, dass ich dabei sein darf zuallererst. Ja, ich bin Bessem Lamari. Ich bin seit letztem Jahr Januar, also seit Januar 23, der sportliche Leiter im Bereich Futsal beim TSV Walmdorf. Und ich bin Unternehmer in der Stadt Stuttgart in der Gastronomie und eigentlich bin ich fanatisch zum Futsal wegen dem Micha. Ich bin beim TSV Walmdorf schon seit meiner Jugend und der Micha hat mich in meiner aktiven Zeit durch das ein oder andere Hallenturnier mit der Futsalerfahrung in Verbindung gebracht.
Ja, wunderbar. Und seitdem haben wir auch gemeinsam viel erlebt. Noch kurz zu meiner Person. Mein Name ist Daniel Nötzold. Vielleicht kennt mich der ein oder andere durch die Stimme. Ich bin Hallensprecher und Moderator beim TSV Walmdorf und kümmere mich so ein bisschen organisatorisch mit vielen anderen Menschen drumherum, dass der Futsalspielbetrieb bei uns beim TSV Walmdorf läuft. Ja, du hattest es oder ihr beide habt es ja jetzt gerade schon ein bisschen angeschnitten. Der Weg zum Futsal, wie war denn der? Micha, mach du noch mal vielleicht da einen kurzen Ausflug.
Also der Weg zum Futsal bei uns beim TSV Walmdorf begann 2006. Der WEV hat da die Vereine eingeladen, um sich da mal sich mit der Sportart auseinanderzusetzen, hat da Turniere veranstaltet. Wir haben dann 2006 zu diesem Turnier, zu dieser Meisterschaft zwei Mannschaften angemeldet. Und so kam es, dass wir 2006 da das erste Mal mit dem Verein, mit dem TSV Walmdorf, Berührung mit dem Futsal hatten. Das hat aber dann nach diesem ein Jahr etwas abgerissen. Und 2015 haben wir dann das wieder neu gestartet. Da war der Ilija Simunovic dann noch dabei. Und dann haben wir in der Verbandsliga Württemberg die Runde begonnen, konnten dann gleich aufsteigen in die Regionalliga, die damals neu gegründet wurde. Und über die Regionalliga sind wir dann auch noch in die Bundesliga als Gründungsmitglied. Also das heißt, wir sind Gründungsmitglied bei der Regionalliga Süd und Gründungsmitglied bei der Bundesliga hier in Deutschland.
Wunderbar. Bessem?
Ja, wie der Micha schon erwähnt hat, das ein oder andere Hallenturnier, wo ich dann als Aktiver auch dran teilnehmen durfte, dank dem Micha, Mehr oder weniger erfolgreich. Ich glaube, weniger erfolgreich, was ich so alles in Erinnerung habe. Darauf gehen wir jetzt auch lieber nicht ein bisschen näher ein. Es war auf jeden Fall sehr lustig, die erste Berührung mit dem Futsal. Und es war sehr, sehr ungewohnt am Anfang durch die Veränderung des Balles. Das weiß ich noch sehr, sehr einschlägig. Irgendwann hat man mich dann auch ins Tor gestellt, weil es für alle anderen Beteiligten das Beste war, dass ich da im Tor stehe bei dem Turnier. Ja, das Ganze ist dann wirklich abgeflacht, wie der Micha erzählt hat. 2015, als ich dann auch am Richtung am Ende meiner aktiven Karriere beim TSV Walmdorf war, hat man mich dann gebeten, ums Drumherum sich ein bisschen zu kümmern. Damals noch, als die Spieltage begonnen haben oder die ein oder andere Landesmeisterschaft meines Wissens sogar noch ausgetragen wurde, ziemlich am Anfang sogar noch im Futsalbereich, hat man mich darum gebeten, sich ein bisschen um das Drumherum sich zu kümmern, damit jeder auch verköstigt ist und wir ein bisschen an dem Spieltag auch ein bisschen gastronomisch was zu bieten haben an den Spieltagen. So kam ich dann mehr oder weniger Schritt für Schritt dazu.
Ja, und mein Weg zum Futsal, das war, ich war schon länger im Verein tätig, vor allem im Fußballbereich. Da kamen wir dann das erste Mal mit der Thematik in Berührung, als es dann um die Jugendturniere ging. Da hat der Württembergische Fußballverband so Schritt für Schritt immer wieder den Futsal eingeführt oder hat das Ganze versucht, was auch tatsächlich bei mir für wenig Verständnis gesorgt hat, weil es kamen einfach neue Regeln und irgendwie die Erklärung war nicht da. Und dann habe ich mich 2018 mit dem Futsal näher beschäftigt, als wir dann eine Halle gesucht haben als Verein für das Halbfinale gegen die Futsal Panthers Köln. Und ja, dann kam die Ditzinger Halle, dort wo ich lebe, kam dann da in den näheren Fokus, weil die frei war und wir da einen guten Kontakt hinzu haben, weil ich selber dort Handball gespielt habe. Und das war dann auch mein erstes Futsalspiel tatsächlich, das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft 2018 zwischen dem TSV Walmdorf und den Futsal Panthers Köln. Und dann ging es weiter, dann hat man mich gefragt für die Saison 18-19, ob ich mir da nicht vorstellen könnte, ein bisschen was zu machen in der Halle, für mehr Zuschauer zu sorgen, ein bisschen Stimmung außenrum. Das Gastronomische hat ja schon gepasst. Und ja, so kam ich dann zum Futsal. Wir haben dann die Deutsche Meisterschaft 2019 erhalten und dann war ich mit dir, Bessem, auch verantwortlich für die Orga und fürs Teammanagement bei der Champions League in Wiener Neustadt, wo wir dann auch die Vorrunde erfolgreich bestritten haben und dann in die Hauptrunde gekommen sind.
Richtig, wir sind auch gemeinsam Deutscher Meister geworden.
Richtig.
In dem Jahr, also das sollten wir auch nicht vergessen. War sehr einschlägig auf jeden Fall im Futsalbereich.
Ja, und ich weiß nicht, wie es euch so ging. Also bei mir war das Interessante, also ich komme ja gar nicht aus dem Fußball, mit dem Fuß kann ich gar nichts anfangen. Ich selber komme aus dem Bereich Handball. Für mich war Handball immer eine Sportart, wo es schnell hin und her ging. Und das war auch so das Faszinierende, wo ich dann gesehen habe, okay, diese Sportart, wo es schnell hin und her geht, wo in den letzten Sekunden noch was passieren kann, die gibt es auch mit dem Fuß, nämlich Futsal. Das war so für mich diese Einzigartigkeit und weshalb mich diese Sportart so gepackt hat. Was waren denn für euch so die Dinge, weshalb ihr gesagt habt, da wollen wir ran, Futsal ist eine Sportart, mit der wollen wir weitermachen?
Ich habe mir das Spiel Nafi Stuttgart gegen Holzpfosten Schwerte, das war glaube ich damals auch ein Halbfinale, habe ich mir angeschaut, bin ich eingeladen worden und das war so, also ich habe das gesehen und habe gedacht, da müssen wir weitermachen. Bessem hat ja vorher mal angedeutet, dass wir nicht so erfolgreich waren in den ersten Turnieren. Keiner hatte irgendwie Ahnung von den Regeln, die Entscheidungen der Schiedsrichter sind da immer wieder hinterfragt worden. Und wo ich dann da in der Halle war und mir das Halbfinale, wie gesagt, Navi gegen Holzpfosten Schwerte, den mir da angeschaut habe, da ging es hoch und runter. Die Spieler, die haben da eine Show abgezogen. Das war gigantisch. Und da habe ich gedacht, okay, warum machen wir das nicht? Und wie vorher schon erwähnt, in Ilia angesprochen, der damals bei Navi da schon dabei war. und der mehr Ahnung über diesen Sport gehabt hat, gerade auch so wegen seiner kroatischen Herkunft. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir beim TSV Wallimdorf auch. Und das war also bis jetzt der einzige richtige, die richtige Entscheidung, dass wir das getan haben. Was mich daran fasziniert ist, du hast vorher gesagt, das Spiel ist erst wirklich entschieden, wenn der Schiedsrichter abpfeift, da passieren noch in den letzten Minuten noch kuriose Dinge, wenn ich jetzt denke an das Spiel oben letztes Jahr gegen den Hamburger Sportverein, wo wir geführt haben mit 2 Tore Vorsprung und waren ein Mann mehr und verlieren das Spiel dann noch in den letzten 1,5 Minuten. Also das macht den Charakter dieses Sports aus.
Ich mag es, ich liebe es total, Hallensportarten, weil ich finde, dass eine Hallensportart auch nochmal einen ganz anderen Eventcharakter hat wie eine Sportart draußen, sei es Handball, sei es Basketball, NBA, somit auch Futsal, da konnte das für mich direkt verkörpern. Und ich liebe es, wenn die Zeit quasi sekundenmäßig abläuft, die letzten 10 Sekunden, und du willst als Team noch irgendwas erreichen, ob du einen Korb werfen möchtest oder noch ein Tor schießen möchtest mit der letzten Schlusssirene. Das bringt bei mir nochmal einen extra Nervenkitzel. Und später dann habe ich erst erkannt, wie wichtig die Futsal-Elemente, mit denen wir arbeiten, eigentlich beim Fußball sind. Und wie sehr wir sie eigentlich verbinden müssten miteinander. Dass wir auch dann eine ganze Weile auch im aktiven Fußball dann versucht haben, sei es dann mit Eckballvariationen, weil wir damals noch Spieler hatten, die beides gespielt haben. Die
Cacic und Kurtin haben dann sonntags die gleiche Eckenvariante gespielt, wie sie samstags davor in der Halle gespielt haben.
Ganz genau.
Und es hat auch noch geklappt.
Richtig, also da haben auch noch, das war noch vor dem Entschluss, dass die Spieler entweder oder spielen sollten, haben die noch beides gemacht bei uns. Und ja, für mich war dann immer mehr klar, man muss immer mehr Futsal-Elemente und Futsal-Arten in den aktiven Fußball mit einbinden, um da nochmal ein bisschen mehr rauszuholen, ein bisschen kreativer zu werden, um einfach auch mehr mit dem Ball machen zu können.
Ich gebe dir da recht. Wenn wir uns zurückerinnern, wir haben 2 Bezirksligameisterschaften errungen in Zusammenarbeit Futsal-Fußball. Wir haben im Winter Futsal gespielt und gemeinsam dann auch Fußball. Und wir waren dann immer in der Rückrunde viel, viel stärker als die Gegner. Wir waren immer besser, wir haben immer eine bessere Rückrunde gespielt. Und die Spieler haben sich weiterentwickelt, schneller weiterentwickelt. Ich glaube schon, dass das miteinander zu tun hat. Also das war schon ganz okay. Nur haben wir dann halt damals uns entscheiden müssen, ob wir das dann noch gemeinsam machen. Und das ging halt leider nicht mehr.
Ja, leider kam uns da auch ein bisschen einfach, oder wie es glaube ich wahrscheinlich auch allen geht, der Markt, der Fußballmarkt und der Futsalmarkt einfach ein bisschen in die Quere. Und hat das ganze Ding einfach ein bisschen schwieriger gemacht, weil, wie gesagt, keiner macht es zum Schluss umsonst. Und das war dann nachher halt auch ein Problem, wo wir dann sagen mussten, okay, müssen da eine klare Linie fahren, weil wir können diesen Sportart nicht bezahlen, so wie ihr euch das vorstellt und wie wir es gerne hätten, weil eben in der Sportart überhaupt kein Geld zu holen ist. Weder bei Sponsoren noch bei Verbänden oder sonstiger Gelder irgendwie zu erringen, war sehr, sehr schwierig. Und da hat man sich daran, weil es dann eben zur Diskussion gab, untereinander entschieden, dass die Spieler entweder Futsal oder Fußball spielen, dass wir das auch für uns ein bisschen besser trennen konnten.
Ja, man muss auch sagen, der Aufwand für jemanden, der Futsal spielen will hier in Deutschland, der ist um einiges höher, wie wenn ich Fußball spielen möchte, weil ich weiß noch damals in der Regionalliga Süd, du bist mit deinem Auto Minimum eigentlich 2 Stunden unterwegs gewesen. Es gab ganz wenige Spiele gegen zum Beispiel den Karlsruher SC oder damals noch Villa-Lobos, wo du dann mal innerhalb von 1 Stunde am Spielort warst, aber alles andere waren Fahrten, die jetzt unsere Landesligamannschaft im Fußball zurücklegt, von der Weite etwa. Und ich glaube, hier in Deutschland, da gehört schon viel dazu. Also zum Futsal gehört auf jeden Fall eine ordentliche Portion Leidenschaft auch mit dazu. Und viele können es dann halt auch irgendwann nicht mehr bringen, diesen zeitlichen Mehraufwand. Und da hatten wir ja auch, glaube ich, ein paar Jungs, zum Beispiel Dennis Windhager, wo ihr vorher auch gesagt habt, also man sieht, dass diese Futsal-Komponente einen auch im Fußball weiterbringt, hat man bei ihm, glaube ich, sehr, sehr gut sehen können. Ist der jüngste deutsche Torschütze in der Futsal Champions League, hat damals in Wiener Neustadt ja ein Tor geschossen und musste dann aber leider irgendwann auch mal sagen, bei mir wird es einfach auch aufgrund von Lehre etc. schwierig. Und jetzt ist er ja weiterhin bei uns tätig, allerdings im Fußballbereich. Aber meiner Meinung nach sieht man da doch deutlich, dass er mehr Input bekommen hat als manch anderer Spieler.
Ja, so war's.
Ja, garantiert. Der Dennis ist bei uns im Fußball in der zweiten Mannschaft sogar mit einem Unterschiedsspieler, würde ich mal so behaupten, aufgrund seiner technischen Fähigkeit. Und da die sehr häufig auch auf dem Kunstrasen spielen, liegt ihm natürlich das noch, weil er kann gut mit seiner Sohle weiterarbeiten, die er da gut gelernt hat im Futsal. Ja, aber da sind wir wieder beim Thema. Warum passiert beim Futsal nichts dann? Warum kommt vom Verband da auch nichts? Hätten wir uns eigentlich auch ein bisschen mehr erwünscht in der Zeit, dass man da dann vielleicht mehr an Vereinen dafür begeistern kann, die sich dann auch für die Sportart entscheiden, sie dann durchzuführen. Dann hätten wir nicht so viele weite Wege gehabt und vielleicht auch mehr Spieler dafür begeistern können, Futsal zu spielen, noch aus eigenen Reihen.
Ja, sehr interessant. Also ich habe es halt bei diesen Jugendturnieren, die wir veranstaltet haben als Verein, festgestellt, dass diese Implementierung, dass man sich da sehr schwer getan hat, weil da auch sehr wenig erklärt wurde vom Verband. So war zumindest auch unser Gefühl als Turnierleitung damals, weil da waren plötzlich andere Regeln. Die Schiedsrichter wussten selber nicht Bescheid. Man wusste gar nicht, warum gibt es jetzt die neuen Regeln. Und damals war da auch von meiner Seite auch ein bisschen Verärgerung da, weil man sich eben mit dieser Thematik dann auch nicht wirklich auseinandergesetzt hat und auch nicht viel Informationsangebote dazu da waren. Aber ich glaube, damit wir da auch im Rahmen bleiben, Implementierung des Futsals in Deutschland, da können wir, glaube ich, mal eine Sonderfolge zu machen. Die wird, glaube ich, lang und da können wir auch vielleicht noch die ein oder andere Meinung vielleicht auch vom Verband damit einfließen lassen. Wir haben vorher drüber gesprochen, Futsal als Event, was ganz anderes, eine Hallensportart, wie zum Beispiel unsere Sportart Fußball, die wir von draußen kennen, in der Halle, da geht es hitzig her. Und wir hatten ein Event jetzt am Samstag und das war das Spiel TSV Walmdorf gegen Fortuna Düsseldorf, wurde vorgezogen in diesen Nachholspieltag rein. Und ja, am Ende ging es wieder knapp aus, 4-3 für den TSV Walmdorf. Vielleicht mal kurz, ihr wart beide mit dabei. Wessem, du als sportlicher Leiter, sag mal kurz was zum Spielverlauf.
Für mich, ja, das Ergebnis sieht knapp aus. Was es dann letztendlich auch auf dem Papier war, wenn man berücksichtigt, dass der dritte Treffer, glaube ich, 700. vor Schluss dann noch gefallen ist. Ja, macht es das dann auf dem Papier sehr knapp, aber wir haben uns dafür entschieden, schon vor dem Spiel, dass wir eigentlich ziemlich gut und stabil in dieses Spiel hineinkommen möchten und auch unsere zwei Blöcke in diesem Spiel auch gut trainieren möchten und mal ein bisschen zusammenspielen lassen möchten, was wir dann auch wirklich in der ersten Halbzeit bis, glaube ich, 7 Minuten vor Schluss getan haben. Und dann war es auch klar und auch so besprochen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen auch den Jungs in der zweiten Reihe die Chance geben zu spielen. Wir wollen auch die entwickeln und gerade die wollen wir entwickeln, auf die Zukunft gesehen. Deshalb müssen sie auch spielen und deshalb ist jetzt einfach in der Zeit, wo ich sage, ich meine, wir sind Erster mit jetzt im Moment, glaube ich, sogar 10 Punkten Vorsprung.
Genau, wegen des einen Spiels
genau, mehr. Genau, wir sind ein Spiel vorne und haben deshalb 10 Punkte Vorsprung. Genau, jetzt ist die Zeit dafür, um genau den Jungs Spielzeit zu geben, um sie mit unserem Team weiterzuentwickeln und auch wirklich auch zeigen, dass sie auch Teil des Teams sind. Dazu gehört es auch. Und das war für mich deshalb erfolgreich. Ich bin mehr als zufrieden mit dem Spiel von gestern. Ja, hatten in der einen oder anderen Situation dann ganz zum Schluss vielleicht ein bisschen Unglück. Ja, wo wir es dann auch hätten ein bisschen besser machen können. Aber sei es drum, ich bin sehr zufrieden, auch mit der Entwicklung, was das Team anbelangt. Auch das gestrige Spiel war für mich, die erste Halbzeit war sehr, sehr stabil, auch wie schon gegen Liria. Konnten wir, glaube ich, zeigen, was wir in der Saison wollen und wo wir da hin wollen, vor allen Dingen. Und das haben wir jetzt gestern in der ersten Halbzeit nochmal unterstrichen. Und in der zweiten Halbzeit hat es uns viel Raum gegeben, um Dinge auszuprobieren, was wir jetzt, denke ich, auch bis zu den Playoffs hin auch durchziehen werden. So, ab den Playoffs sieht es dann nochmal anders aus. Da läuten wir nochmal eine andere Zeit ein, denke ich. Aber bis dahin werden wir schauen, dass wir viel, viel Spielzeit generieren und vielleicht auch noch das ein oder andere Freundschaftsspiel machen werden, um auch unsere Jungs einzuspielen, damit sie dann in den Playoffs eben da sind, da wo wir sie hinbekommen möchten.
Ja, wir werden da sicherlich in der Phase, wo die Nationalmannschaft unterwegs ist oder unsere Nationalspieler unterwegs sind, für den einen oder anderen Spieler da, dass der mehr Spielzeit bekommt, das ein oder andere Freundschaftsspiel noch mit einbeziehen. Ja, und das sind wir gerade in der Planung, um zu schauen, dass wir uns da auch weiterentwickeln.
Einspielen ist ein gutes Stichwort. Wir hatten ja jetzt zwei Heimspieldebüts am gestrigen Samstag. Wir hatten einmal Djokicacho Arsovski, den wir vom Stuttgarter Futsalclub bekommen haben. Und dann hatten wir einmal Arma Cindic vom SV Pasno Isenburg, die jetzt beide ihr drittes Spiel absolviert haben. Und dann war wieder einer auf dem Parkett, den wir auch schon lange wieder oder den wir schon lange nicht mehr auf dem Feld gesehen haben, nämlich im Tor Miodrag Akcentjevic, der wieder ein Spiel für den TSV Walmdorf absolviert hat. Was sagst du aktuell zu den Jungs? Die brauchen wahrscheinlich noch die Spielzeit, die du gerade angesprochen hast.
Zunächst einmal zu den beiden Jungs, Arma Cindic und Joe Arsovski. Da waren wir eigentlich schon im Sommer in sehr, sehr guten Gesprächen. Haben dann auch aufgrund der ein oder anderen behördlichen oder amtlichen Hürde auch den Transfer dann auch nicht vollzogen oder nicht vollziehen können. Was ich dann ehrlich gesagt gar nicht so schlimm fand, weil der Spielmodus eben so ist, wie er ist in der Liga.
So ist, wie er ist. Man kann sagen,
wir spielen um die goldene Ananas.
Die ersten 18 Spiele, oder 18 Spieltage sind
null Anreiz.
Ja. Der Meister bekommt nichts, der Zweite bekommt nichts, der Achte bekommt nichts.
Du musst schauen, dass du unter die ersten 8 kommst.
Du musst gucken, dass du unter die ersten 8 kommst.
Du musst dich realistisch einschätzen, wie viel Zeit du vor den Playoffs brauchst, um dich einzuspielen.
Seid mir mal ehrlich, wie viele Punkte hat man gebraucht die letzten Jahre, um dann Playoff zu spielen?
Letztes Jahr 5.
Ah.
Glaube ich. Ich glaube, mit 4 ist man, glaube ich, in die Relegation oder so.
Ja, gut. Ja,
oder lasst es 9 sein, also 3 Spiele gewinnen und dann bist du unter den ersten 8.
Ja, also, ja, deshalb fand ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dass wir die Transfers erst im Winter vollziehen konnten letztendlich. War es dann auch so geplant, rein auch aus Kostengründen. Wir haben unsere Sponsorengelder aufsparen können bis dahin. Ich hoffe, dass sich da auch ein bisschen noch was tun wird von Verbandsseiten, weil man eben auch Anreize schaffen muss in dieser Liga. Ja, leider ist da bis jetzt noch nicht sehr viel passiert, muss ich da ehrlich gestehen. Hat jetzt auch, glaube ich, unser Captain demnächst in einem Interview bei FUPA, glaube ich, auch gesagt. Genau, habe ich gelesen am Freitag. Am Freitag kam das. Und ja, und so treten wir halt auf der Stelle.
Ja, nicht ganz. Ich glaube, ganz auf der Stelle treten wir nicht. Es ist schon eine kleine Entwicklung da, aber die Entwicklung ist sicherlich nicht so da, wie man sich das wünscht oder wie wir uns das vielleicht wünschen. Ja, der Tenor aus Frankfurt ist ein bisschen, die Liga muss sich so entwickeln, wie das schwächste Glied in der Kette. Und da ist halt eine riesen Diskrepanz drin von den Mannschaften, die gut organisiert sind, zu denen, die sehr gut organisiert sind. Und und da sage ich ganz einfach, da muss die Schere sich relativ zügig halt schließen. Für unsere Seite ist es ja so, dass es ja keinen Anreiz also gibt, großartig was zu machen. Aber ich wollte vorher sagen, So Step by Step haben wir uns ja sicherlich weiterentwickelt, Jahr für Jahr. Aber halt auch nicht so, wie ich persönlich mir das auch vorgestellt habe, dass man im dritten Jahr Bundesliga noch so läuft oder dass es so läuft, wie es halt im Moment läuft.
Das Anreizsystem, du hattest gerade gesagt, wird da auch gerade drüber diskutiert innerhalb der Mannschaften?
Ja. Nein, dass es, wenn ich dich richtig verstehe, ob der Hinrundenmeister oder der Meister von der Hinrunde und Rückrunde vor den Playoffs irgendwas bekommt oder nicht bekommt oder was für einen Anreiz der hat, wird im Moment nicht diskutiert. Das Einzige, was diskutiert wird, ist die Reihenfolge der Heim- und Auswärtsspiele, wie das in diesem und in den nächsten Jahren stattfinden soll. Aber ob es eine monetäre Ausschüttung geben sollte für die Vereine, die halt dann da oben stehen oder wie auch immer abgestuft, Platz 1 bis 8, ist im Moment noch nicht zur Diskussion, steht auch bis jetzt noch nicht zur Diskussion.
Okay, spannende Sache. Ich glaube, das Einzige, was es so ein bisschen gibt, um zu verhindern, dass man mit einem schwachen Kader dann plötzlich durch die Playoffs marschiert und sich Platz 1 holt, ist ja, glaube ich, dieses Regelungssystem, dass ich nur noch bis zum Transferfensterende neue Spieler melden kann.
Das ist richtig, genau. In den Playoffs dürfen nur die Spieler spielen, die nehmen wir jetzt mal das jetzige Wechselperiode 2 bis zum 1.2. auf der Liste stehen, wo man später dann die Spielberechtigung bekommen würden vom Verband, dürfen aber in den Playoffs nicht eingesetzt werden. Das heißt, so wie der Kader am 1.2. aussieht, genau so geht man dann auch in die Playoffs.
Ja, aber was allen Teams jegliche Möglichkeiten gibt. Weil allein im Januar hatten wir jetzt 3 Spieltage, glaube ich, ohne unseren Nachholspieltag. Allein im Januar können wir 9 Punkte holen dadurch. So ist man eigentlich auch schon qualifiziert für die Playoffs. Also ich sehe da schon ein bisschen Bedarf, dass man einfach ein bisschen Anreize schafft auch noch.
Das ist richtig. Sehe ich genauso. Und man hat ja jetzt gesehen, wir hatten jetzt Glück, in Anführungsstriche, dass der letztjährige Meister bereits Vierter war in der Vorrunde, aber sie waren halt doch nur in Anführungsstriche Vierter und haben dann durch gute Playoff-Spiele gegen Hamburg zum Beispiel dann auch die Möglichkeit gehabt, dann ins Finale zu kommen, Halbfinale gegen Stuttgart dann gewonnen und dann im Finale in einem Spiel dann halt HOT 05 besiegt. Das wird ja dieses Jahr auch ein bisschen anders sein. Wir spielen so ein Best of 3 und da wird man mal dann sehen, wer sich da dann qualifiziert für die Champions League und deutscher Meister wird.
Interessant, ja, Anreize, einmal sportlich ist das eine, auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder die Frage Anreize für das Drumherum, das heißt Entwicklung würde ich jetzt auch noch zum sportlichen Teil hinzufügen, das heißt zum Beispiel, was habe ich denn als Verein davon, dass ich Nationalspieler zum Beispiel stelle, was habe ich davon, dass ich ausbilde für zum Beispiel Auswahlmannschaften? Aber auch, und da kommen wir so ein bisschen in meinen Bereich ja wieder, was habe ich denn als Verein davon, wenn ich außenrum da auf die Kacke hau und da groß Trara mache? Aktuell nicht viel. Es gibt ja jetzt seit diesem Jahr die Möglichkeit für die Clubs zu streamen, also eigentlich schon seit den Playoffs letzter Saison, das erste Mal in der Vorrunde.
Da habe ich sogar gleich mal eine Frage an dich. Ja. Warum haben wir gestern nicht gestreamt eigentlich?
Ja, und da sind wir beim Thema Anreizsystem und wie man so ein Anreizsystem gut machen kann oder wie man es auch gut gemeint machen kann, aber vielleicht nicht handwerklich ganz so gut ausführt. Aktuell ist es ja so, dass es eine Sockelzahlung vom Verband gibt. Also da gibt es eine kleine Unterstützung, auch wenn die bei Weitem nicht den Wert, der dahinter steht, abdeckt. Und dann geht es in so einem Sockelsystem nach oben. Das heißt, ich habe Nochmal einen Sockelbetrag, wenn ich zwei weitere Spiele stream und zwei weitere. Und der höchste Sockelbetrag ist eben, wenn ich 8 oder 9 Spiele stream. Das heißt, wenn ich alle Spiele stream oder wenn ich in der Vorrunde Spiele stream bis auf eben ein Spiel. Und wir haben uns jetzt aus 2 Gründen eigentlich dafür entschieden, dass wir das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf an diesem Samstag nicht zeigen werden. Zum einen gab es in dieser Woche ja diese Manager-Tagung beim DFB, wo uns verkündet wurde, dass es keine weiteren Highlight-Spiele mehr in der Vorrunde geben wird. Dazu vielleicht kurz, also dieses Highlight-Spiele-Konzept, das ist ein Konzept, wo der DFB sagt, wir wollen für die Liga und für die Vermarktung wollen wir gute Bilder produzieren. Das heißt, wir kommen da mit einem Boden. Das heißt, wir unterstützen da die Heimmannschaft, machen da ein tolles Streaming-Setup und versuchen, ein sehr wertiges Produkt nach außen hin zu präsentieren, damit auch mögliche Interessenten für Werbung oder eben für Streaming-Lizenzen dann auch Appetit auf diese Liga bekommen. Und da wurde bei der Manager-Tagung, die im August stattfand, wurden da mehrere Highlight-Spiele jetzt in der Vorrunde in Aussicht gestellt. Jetzt gab es insgesamt ein Highlight-Spiel. Das war dieses Spiel Hamburger SV gegen St. Pauli, das dann auch auf DAZN gezeigt wurde. Und jetzt hat man sich dazu entschieden, okay, das war es dann auch mit diesen Highlight-Spielen. Und so als eine Art stiller Protest oder ja, das gefällt uns einfach nicht. Da war unserer Meinung nach einfach was anderes kommuniziert. Und jetzt hat man gesehen, okay, es funktioniert mit dem einen oder anderen Verein. Die streamen, die bringen was. Aber ja, wir hätten uns auf jeden Fall gewünscht, dass wir auch das ein oder andere Highlight-Spiel vielleicht zugesprochen bekommen, entweder in unserer Halle oder auch gerne als Auswärtsmannschaft, weil ja auch die Fans der Auswärtsmannschaft vor allem von diesem Livestream profitieren. Und da muss ich sagen, finde ich es auch schade. Es gibt einige Vereine, die versuchen sich am Stream. Wir sehen viele gute Livestreams in der Futsal-Bundesliga. Jan Regensburg gibt sich da immer Mühe. Der SV Partner Isenburg ist damit dabei. MCH Bielefeld ist damit dabei. Die alle streamen. Bielefeld hat, glaube ich, damals gegen uns.
Hohenstein auch, meines Wissens. Ne?
Wer?
Hohenstein.
Hohenstein natürlich auch. Der Heiko und sein Team. Den wir ja dann auch jedes Mal, glaube ich, im Kommentar hören. Also es gibt viele Vereine, die streamen, aber es gibt eben auch Vereine, die sich den Schuh nicht anziehen und sich damit nicht so beschäftigen. Und das finde ich einfach schade für unsere Fans, die dann eben diese Auswärtsspiele nicht mitverfolgen können, weil nicht jeder kann immer mitreisen. Und auch da war das so ein kleines Statement, wo wir einfach mal zeigen wollten. Und da haben wir jetzt diesen Spieltag genutzt, an dem nur unser Spiel zu sehen war, wenn die Vereine selber nichts machen, dann wird es eben sehr, sehr ruhig um die Futsal-Bundesliga. Und am Ende, wir haben es ja gestern gesehen, es kam auch auf dem DFB-Kanal, es gab kein Posting über das Spiel. Es gab das Einzige, was gestern auf dem offiziellen Kanal des DFB zu sehen war, war dann einmal ein Reel vormittags noch oder mittags, wo man sieht, wie der Philipp da sein Tor in Liria schießt. Und dann gab es eine zweite Story am Abend oder eine Story am Abend, wo dann unser Ergebnis in der Story einmal kommuniziert wurde. Aber da war nicht mehr. Und ich fand, am gestrigen Spieltag hat man einfach gesehen, es gab keinen Live-Ticker, es gab gar nichts, dass ohne uns Vereine es einfach sehr, sehr still ist. Und deswegen einmal der Appell so ein bisschen an den DFB, diese Arbeit wertzuschätzen und auch mehr wertzuschätzen, wie das aktuell der Fall ist. Und aber auch der Appell an die anderen Vereine, Jungs, wir müssen da alle zusammen ran und wir müssen alle Gas geben, damit diese Futsal-Bundesliga Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, ist halt schade, weil zum Schluss ist es halt Reichweite und Reichweite wird später entscheiden darüber, wie es nachher auch mit dem Futsal weitergeht. Und da finde ich, da ist auf jeden Fall alles noch ausbaufähig nach oben hin, dass wir da noch mehr Reichweite gemeinsam generieren, um noch attraktiver auch werden, für eben Streaming-Anbieter, für TV oder sonstige. Und wenn wir da nicht zusammenarbeiten und wenn uns da der Verband nicht unterstützt und auch die Möglichkeit gibt, die Reichweite zu machen, dann glaube ich, wird es sehr, sehr schwierig mit der Sportart in der Zukunft hier in Deutschland. Also
ja, zumal
aufs Profitum auf jeden Fall mal zu bringen, weil das ist jetzt noch ganz, ganz weit davon weg.
Ja, zumal wir ja jetzt auch das erste Konkurrenzprodukt am Markt sehen. Am Montag geht's los, also morgen geht's los der Baller League. Ja.
Von uns sind auch zwei vertreten.
Vom TSV Walmdorf sind tatsächlich auch zwei dabei. Ein Ex-Futsal-Nationalspieler und Futsaler beim TSV Walmdorf, der jetzt bei uns im Fußball an der Seitenlinie steht. Manu Fischer wird da mit dabei sein. Und einer aus unserer Fußball-Landesliga-Mannschaft, der Enis Kühler, wird auch noch mit dabei sein bei der Baller League.
Genau, heißt auf Instagram, glaube ich, Eno Entertainment, wen das interessiert, sollte da auf jeden Fall mal einschalten. Ich glaube, das wird sehr, sehr witzig werden, was unsere Jungs da und generell da geboten wird. Und das ist auf jeden Fall mal der erste Weg für Reichweite.
Ja, da bin ich auf zwei Sachen eigentlich gespannt. Zum einen, wie sich diese Liga halten wird. RAN, die ja auch Interesse mal an der Futsal-Bundesliga gezeigt haben. Die haben ja letztes Jahr
Endspiel
gezeigt. Ja. Hohenstein gegen Regensburg. Ja. Die sind ja jetzt voll mit dabei bei der Baller League und auf ProSieben Max wird dann das Topspiel abends gezeigt und so weiter. Das ist zum einen spannend, also wie wird sich diese Liga entwickeln, zum anderen aber auch, wie wird sich das Ganze dann auf die Akteure auswirken, also auf die Reichweite der Akteure, die dahinter stehen. Also kann der Enis oder kann der Manu da auch als individuelle Personen nochmal davon profitieren und wird sich das vielleicht auch auf uns abfärben?
Und die gute Frage ist auch, Micha, ich glaube, da kannst du uns besser helfen. Wie sieht es spielrechtlich eigentlich aus? Also und vertragsrechtlich aus, wenn man bei so einer oder nicht lizenziert Liga mitmacht oder mitspielt? Oder wie ist es auch versicherungstechnisch vor allen Dingen?
Gut, ich komme gleich auf die Frage zurück. Wollt aber noch ganz kurz auf Dinge, die ihr gerade von euch gegeben habt, nochmal meins, so wie ich das sehe. Also die Wertschätzung vom DFB ist sicherlich da. Also das heißt jetzt nicht, dass wir nicht wertgeschätzt werden. Unsere Arbeit wird schon von den Herren sehr wertgeschätzt. Das Gefühl habe ich, also wenn ich da mit den Leuten spreche und so weiter. Sie versuchen uns auch immer wieder mit einzubeziehen, aber der Prozess ist halt langsam und langwierig. Und
wenn ich da vielleicht noch kurz einhaken kann, bevor du weitermachst. Ich glaube auch, also das, was ich meinte, also dass diese Wertschätzung bei den Leuten beim DFB, mit denen wir in ständigem Kontakt sind, dass der da ist, das also das war nie der Kritikpunkt, aber ich glaube, also gesamtverbandlich gesehen, da ist eben diese Wertschätzung gegenüber dieser Sportart und gegenüber den Leuten, die diese Sportart tagtäglich betreiben und damit das Fundament bilden, eben nicht da. Also das wollte ich damit sagen.
Ja, wir müssen uns auch davon ausgehen, also Fußball ist die Nummer eins, auch beim DFB natürlich. Wir sind im Breitensport und irgendwo, wenn ich, glaube ich, auf der DFB-Seite mal nach Futsal suche, kommt es, glaube ich, unter Freizeit und was weiß ich was. Also man findet das auch gar nicht so richtig. Ist klar, der DFB ist gerade im Moment selber mit sich selbst beschäftigt, auch eine super EM zu machen. Und die so gut zu vermarkten, wie es nur geht. Und da sind wir erstmal das fünfte oder sechste oder siebte Rad am Wagen. So, besser. Und dann auch nochmal zu der Border League. Ich mache den Futsal, weil mir nicht nur der Sport, sondern auch der Charakter, also dieses Gegeneinander zu spielen, eine Tabelle zu haben, eine Meisterschaft erringen zu können, Niederlagen zu bekommen, todtraurig zu sein, wenn wir im Halbfinale gegen Hohenstein ausscheiden oder wie 2021 die deutsche Meisterschaft zu bekommen und so weiter. Deswegen engagiere ich mich in dem Sport, also im Fußball und im Futsal. Das andere ist für mich, ich habe es ja eingangs gesagt, ich bin über die 50, das andere ist für mich natürlich ein Sport, aber da steht nicht der Sport an erster Stelle oder das Ergebnis an erster Stelle, sondern da geht es darum, Reichweiten. Daniel hat es vorher selber gesagt, kann Enis davon profitieren? Kann der Manu Fischer davon profitieren? Wer profitiert von der ganzen Geschichte? Da geht es nicht unbedingt im Speziellen um den Sport als primär und alles andere danach, sondern ich denke, der Sport ist halt dabei, aber primär werden ganz andere Dinge forciert und das berührt mich gar nicht. Also bis jetzt, ich bin mal gespannt, wie es dann am Montag ausgeht oder wie es anfängt und schauen wir mal.
Das heißt, können wir da kurz die Regel zusammenfassen? Ball League ist weniger Sport, mehr profitieren. Futsal ist Sport dafür, weniger profitieren.
Was traurig ist.
Im Futsal ist es ehrenamtlich, drumherum und man finanziert halt alles Mögliche und kann damit sicherlich die Spieler, die Vereine und so weiter, da ist viel Herzblut dabei, ist sehr, sehr viel Herzblut dabei. Ja, aber das muss es auch geben, also auch die eine und die andere Seite muss es geben.
Ist das vielleicht das eine mehr professionell als das andere?
Ich glaube nicht.
Weil es also einfach monetär auch besser aufgestellt ist dadurch.
Ja, ob das
also Professionalität kann man sich ja auch einkaufen.
Ja, natürlich. Ich meine, wir wissen ja, wer für die Liga zuständig ist, wer seinen Namen dafür hergegeben hat, wer da investiert und so weiter. Ja, vielleicht hätten wir das versuchen müssen. Um diesen Schuh müssen wir uns anziehen, also jetzt wir die Leute vom TSV, vielleicht auch die Leute vom TSV, um ältere Spieler da nochmal dazu zu bringen, bei uns da nochmals die Schuhe zu schnüren. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich bin aber auch kein Fan davon.
Nein, ich meine eben dieses Modell, was jetzt gefahren wird, ist jetzt nicht so weit hergeholt. Ich glaube, man hätte sich ja auch Verbandsseiten ein bisschen besser engagieren können, um da über den einen oder anderen Influencer, ich glaube, da gibt es sogar jemanden, der die Nationalmannschaft betreut, weil mich mit ihm oder mit der twitcht, gibt es glaube ich sogar jemanden, aber nur ist halt die Reichweite und die Bekanntheit nicht so groß, wie wenn jetzt halt ein Trimax oder ein Podolski Hummels oder...
Ja, der DFB hat diesen Pazzo, der ja auch glaube ich auf Twitch parallel immer wieder mal Futsal-Bundesliga Spiele im Livestream kommentiert hat. Das ist ein Livestreamer, der aber für den DFB in verschiedenen Ligen und auch beim DFB-Pokalfinale und so weiter unterwegs ist. Aber was, glaube ich, auf jeden Fall interessant ist, ist so ein bisschen der Ansatz oder die Frage so nach einer Figur, die da vorne an der Spitze der Liga steht. Bei der Baller League ist das ja, glaube ich, Podolski.
Und Hummels, ja.
Und Hummels. Wir haben diese Icon League, die dann irgendwann im Sommer noch anstatt geht.
Und Eli Geller.
Genau, und ich glaube, das ist so ein bisschen deine Frage gewesen, ob so ein Ambassador, so ein Liga-Gesicht nicht auch der Futsal-Bundesliga gut tun
würde. Richtig, um einfach mehr Reichweite und mehr Aufmerksamkeit auch zu erregen in der Sache, weil ich glaube, verbandsmäßig hat sich schon ein bisschen was getan, auch in den gerade in der Jugend wird jetzt oder ist Foninho implementiert worden in der Trainingshaltung und in der Spielform vor allem. Nur nach dem Foninho hört es halt auf. Da wird halt nicht mehr transmittet und es geht halt nicht mehr weiter. Also es ist jetzt Kinderfußballbereich und ich sehe dafür junge Pubertierende dann auch noch eine Lücke, wo man schließen müsste, wie es nach dem Foninho eben weitergeht. Und Foninho ist für mich ein ganz klares Futsal-Element.
Ja, und ich glaube, wenn es da eine gestandene Person gibt, die man aus dem Fernsehen, von den Spielen, aus der Bundesliga oder aus irgendeiner anderen angesehenen Liga kennt, das versucht zu vermitteln, dann hört man auf jeden Fall eher zu, wie wenn wir das Ganze auf irgendeinem kleinen Homepage-Artikel auf fußball.de oder so
ganz
versuchen
klar
zu kommunizieren.
Ja klar, und zum Schluss geht es darum, 8 Florian Wirtz zur Verfügung zu haben, anstatt ein Florian Wirtz zur Verfügung zu haben. Und wir müssen halt alle gemeinsam was für die Entwicklung tun.
Ich glaube, da werden wir noch das ein oder andere Mal drüber diskutieren können. Wir können ja auch mal anfragen, ob sich vielleicht einer unserer zwei Spielern in der Baller League sich bereit erklären würden, auch mal zu uns hier vorbeizukommen und vielleicht so ein bisschen Einblick zu geben. Und warum sie sich auch dafür entschieden haben, da mitzumachen und was da so geht, vielleicht so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Ich würde jetzt aber sagen, wir gehen mal weiter und vielleicht zum Thema Reichweite haben wir jetzt gerade am Wochenende ein Turnier bei uns hier in Stuttgart, das Reichweite hat im Bereich Futsal. Es bedient vor allem so eine kroatische Community hier. Also es wird ausgerichtet von zwei Clubs bzw. Bars, die sehr stark auch auf eben diese Community setzt und auch für die Communities viel anbietet. Und das ist der Topaz Cup in der Scharena in Stuttgart, wo wir auch 2019 die deutsche Meisterschaft gefeiert haben und auch der Stuttgarter Futsal Club deutscher Meister wurde. Und da findet jetzt seit gestern und heute noch das Topaz Cup Turnier statt, wo wir auch gerne dabei gewesen wären.
Wir waren eigentlich dabei.
Eigentlich wären wir dabei gewesen, nur
eigentlich.
Und das spricht tatsächlich, würde ich dann sagen, wieder für die Futsal-Bundesliga. Nachdem man dann gemerkt hat, dass da der TSV Walmdorf kam, hat da der ein oder andere bei den Ausrichtern angerufen und hat gesagt, ey, die sind, glaube ich, ein Ticken zu gut für uns.
Ja, was ich aber nicht verstehe, weil da teilweise echt Profis aus Bosnien und aus Kroatien mitspielen, aktive Profis aus deren Futsal-Ligen, die noch weit mehr Qualität besitzen als Spieler der jetzigen Fußball-Bundesliga.
Ich meine, Daniel.
Und auch schon mitgespielt haben. Aber das war dann, ja, irgendwie dann letztendlich, erst waren wir dabei, am nächsten Morgen waren wir nicht mehr dabei.
Ja, leider wurden wir wieder ausgeladen.
Ja, wir wurden wieder ausgeladen und waren somit nicht mehr erwünscht.
Schade.
Eigentlich, ja.
Ja, schade. Weiß ich nicht, ob das so schade ist. Dass wir uns darüber diskutieren, ist super. Ansatzpunkt ist die Bundesliga doch dann so stark, dass die anderen dann vor uns kapitulieren, bevor der erste Ball rollt. Ich denke mal, da sind viele bosnische Spieler da. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Profis oder Nicht-Profis, ob die jetzt von Profis sind oder nicht Profis sind. Da kommen Spieler, die das Tag ein, Tag aus machen, die viel Erfahrung da drin haben und so weiter. Und die sollen auf einmal in Anführungsstriche einen riesen Respekt davor haben, dass der TSV Walmdorf kommt und es ab und das Turnier einfach so abräumt. Wobei es mich persönlich, wo ich ich habe davor keine Berührungspunkte mit dem Topaz-Turnier gehabt. Ich habe jetzt auch nur am Rande mitbekommen, dass ihr vorhabt, da das Topaz-Turnier zu spielen. Ich habe meinen Segen gegeben, habe gesagt, okay, mach das, warum auch nicht. Ganz professionell ist das ja sicherlich auch nicht, dass man ein Turnier spielt, dann am Abend ein Bundesligaspiel und dann am nächsten Tag, wenn man dann weiterkommt. Ja.
Da kennst du aber meine Argumentationslage. Ich glaube, mit dem Topaz-Turnier hätten wir wahrscheinlich in einem Wochenende mehr eingenommen wie in der gesamten Futsal-Bundesliga.
Ja,
und das tut mir leid. Und zum Schluss müssen wir halt auch schauen.
Ja, das stimmt schon. Ich meine, im Endeffekt ist es ja schon so, dass der Daniel ja gesagt gehabt hat, dass ich ein bisschen nach den Finanzen schaue und so weiter. Uns hätte es sicherlich gut getan. Ich gebe dir dann schon recht. Auch die Reichweite, wenn wir da das Turnier gewonnen hätten, den ein oder anderen Sponsor dazu zu bekommen, für uns da nochmal tätig zu sein. Ja, mich hat das auch ein bisschen irritiert, weil letztes Jahr haben die Spieler alle auch da unten genau, gespielt, deshalb. Unsere, und da hat es gar niemand interessiert. Und jetzt auf einmal hat es jemand interessiert, aber ich würde jetzt auch da sagen, ja, dann nehmen wir das so einfach mal in Kauf, lächeln darüber, stehen darüber und denken, die Bundesliga ist doch eine geile Liga.
Genau, so nehmen wir es mit. Ich persönlich fand es halt einen Ticken schade, weil jetzt aus dem Bereich Vermarktung Was dort in den 2 Tagen und vor allem jetzt am Sonntag, am Finaltag an Zuschauer kommen, das ist schon eindrücklich. Und das sieht man, wenn man es gut anstellt und wenn man sich einen Namen aufbaut, dann kann man auch Leute für den Futsalsport bewegen. Und deswegen ist, glaube ich, auch Stuttgart auch bei Heimspielen auch der deutschen Futsal-Nationalmannschaft immer relativ stark gewesen bisher. Weil der Sport hier auch durch so ein Turnier einen gewissen Namen hat. Und ich hätte es auch spannend gefunden, weil du eben bei diesem Topaz Cup doch meiner Meinung nach auch auf sportliche Herausforderungen getroffen wärst. Also ich glaube nicht, dass es so gewesen wäre, dass wir da einfach durchmarschiert wären, zumal wir auch die Doppelbelastung gehabt hätten mit dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf noch, aber da sind viele gute Mannschaften mit dabei und viele gute Einzelspieler mit dabei, wo es sicherlich Spaß gemacht hätte und eine Herausforderung gewesen wäre.
Definitiv, definitiv. Also mich hätte es auch interessiert, wie wir da stehen. Und
ist auch ein bisschen internationaler Vergleich. Also wie weit müssten wir sonst fahren, um uns sonst mit einem serbischen oder bosnischen Team irgendwo zu messen, wo dann schon noch viel tiefer verankert ist die Spielkultur wie bei uns und viel länger schon und die eigentlich auch schon viel weiter sind. Deshalb fand ich den Anreiz auch sehr, sehr hoch. Und vor allen Dingen zu den K.O.-Spielen ist die Halle voll. Die ist nachher voll.
Das war, weswegen ich auch gesagt habe, hey Jungs, macht das. Werbung für den eigenen Verein zu machen. Ja, zu schauen, ob da jemand mehr in unsere Halle bekommen. Das ist auch für einen deutschen Futsal ganz okay. Ja, wir haben jetzt gestern 200 Zuschauer gehabt, haben mal die Schiedsrichter mal eingetragen. Dachte, das wäre vielleicht ein bisschen mehr gewesen, aber okay.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Ich glaube, das waren schon ein paar mehr. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, für uns, was ich mir da mal so als Ziel gesetzt habe, dass wir so Woche für Woche vor 300-400 Zuschauern dann halt spielen, also so 300-350 Zuschauer spielen, das müsste normalerweise auch drin sein. Und deswegen wäre so ein Turnier, so mitzumachen, weg davon, ob wir das gewonnen hätten oder nicht, aber uns präsentieren könnten, ja, weil die Leute, die gestern in der Halle waren, die waren von unserer Mannschaft wirklich begeistert. Nicht der zweite Hälfte, wo der Bessem vorher gesagt hat, wo wir viel probiert haben, aber in der ersten Hälfte, also ganz am Anfang, wir haben es ja überrollt, so ja. Wie ich das so mitbekommen habe, wo ich ein bisschen mal zugeschaut habe, da waren wir gigantisch gut und wenn wir so eine Werbung vor so einem riesen Publikum dann halt noch hätten machen können, ich kann mich jetzt nur erinnern, die MCH Bielefeld hat bei der Bielefeld Hallenmeisterschaft, Stadtmeisterschaft mitgemacht, auch mit diesem Hintergrund den ein oder anderen Zuschauer darauf zu begeistern, mal nach Bielefeld zu kommen, um sich die Spiele anzuschauen. Und da habe ich halt gehofft, dass das so ist. Aber wir wurden ausgeladen, wir konnten keine Werbung machen. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche trotzdem gegen MCH Bielefeld eine volle Halle haben werden.
Genau, und damit wären wir schon beim nächsten Thema. Eigentlich so ein kurzer Blick in die Zukunft. Nächste Woche TSV Walmdorf gegen den MCH Futsal Club Bielefeld. Da kann ich auch sagen, da wird es auf jeden Fall dann auch wieder einen Livestream geben. Also da kann man sich das Spiel dann auch auf YouTube wieder anschauen, wie gewohnt beim TSV Walmdorf. Ja, Bielefeld hat sich schwer getan, wenn man auf die Tabelle blickt. Was sagt ihr?
Oh, schwer getan? Ich würde jetzt sagen, dass sie sich schwer getan haben. Also, sie haben sich am Anfang der Saison haben sie sich schwer getan. Aber das sieht man wahrscheinlich, oder kann vielleicht der Bessem das ein oder andere noch dazu sagen. Sie haben viele neue Spieler bekommen, auch die vielleicht bereits gemeinsam gespielt haben in Hohenstein, aber das muss erstmal funktionieren mit den anderen gemeinsam. In der Rückrunde haben sie jetzt von den 3 Spielen, die sie gespielt haben, noch keins verloren. Also ich denke mal, da kommt jetzt schon ein kleiner Prüfstein auf uns zu. Wir haben ja auch zwei Spieler, die mal beim MCH gespielt haben und die würden, glaube ich, gern ein Ausrufezeichen setzen und gegen die gewinnen. Aber jetzt nochmal besser, wie siehst du das? Weil am Anfang sind sie nicht so richtig in Tritt gekommen.
Ja, am Anfang sind sie nicht so gut in Tritt gekommen. Ich meine, sie haben eine fast neue Mannschaft zusammengestellt. Also sie haben viele neue Verpflichtungen gehabt.
Ja, sie haben, glaube ich, lass mich lügen, 5 deutsche Nationalspieler dazu bekommen und den einen oder anderen Brasilianer noch dazu. Also da ist schon eine halbe Mannschaft ist neu dazugekommen. Die haben einen breiten Kader.
Und viel Qualität vor allen Dingen. Also sie haben viel Qualität dazu bekommen. Auch bei Qualität, es braucht seine Zeit. Es braucht seine Zeit, bis es miteinander funktioniert. Das hat ein bisschen was mit der Trainingsintensität auch zu tun. Wie oft können sie trainieren? Wie intensiv trainieren sie miteinander? Und ein Team muss wachsen. Verschiedene Charaktere müssen zusammenwachsen.
Man muss auch, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, war Gabriel die ersten Spiele noch gesperrt durch eine rote Karte im Endspiel. Und das ist schon wahrscheinlich der Königstransfer. Also die anderen sind auch klasse, super Spieler. Aber ich glaube, da ist er, Garibaldi, und wenn er dann die ersten 3 Spiele, glaube ich, gefehlt hat, das hat den ja auch.
Ja, und wie viele Nationalspieler, Micha?
Also Gabriel, Dres, sein Bruder Strickert.
Also wir haben schon Probleme in der Abstellungszeit, einen vernünftigen Trainingsablauf hinzubekommen, wo wir unsere Spieler noch weiter reizen und fördern können. Ich will dann nicht wissen, wie es beim MCA aussieht. Und wir haben die Möglichkeit, auf jeden Fall mal 5 Tage die Woche zu trainieren. Die Uhrzeit ist jetzt natürlich sehr spannend, in der wir trainieren, weil das gleicht eher einer Nachtschicht wie einer Trainingseinheit.
Deswegen Profitum oder nicht Profitum. Also ich glaube, ein Profi würde nicht um 21.45 Uhr erstmal anfangen zu trainieren.
Nee, da sollte der eigentlich ins Bett gehen. Aber das wird unser ewiger Diskussionspunkt bleiben hier. Sehr wahrscheinlich.
Ja, gut, viel zu diskutieren gibt es da eigentlich nicht. Die Meinungen sind eigentlich alle ganz klar, aber es gibt halt leider keine Lösung.
Ja, keine Lösung und keine Unterstützung.
Leider. Wir arbeiten an der Lösung, aber die Frage vom Bessem war ja, wie machen die das? Ja, wie wir, kein richtiges Training, da fehlen dann halt 2/3 der Mannschaft. Bei Bielefeld sind es dann, sage ich jetzt mal, extrem viele deutsche Nationalspieler, die fehlen. Bei uns sind es jetzt dann 3 Nationalspieler, deutsche, wir haben aber auch noch einen kosovarischen.
Wir haben den bosnischen,
und den serbischen.
Serbischen, ja, wir haben den ein oder anderen noch dazu. Da wird nicht trainiert.
Ja, da wird nicht trainiert.
Wir nehmen uns dann,
Nationalspieler sind ein Lob und ein Segen zugleich. Wobei ich da schon sagen muss, dass, gerade jetzt was die Fußball-Bundesliga anbetrifft und die deutsche Nationalmannschaft anbetrifft, glaube ich, dass die Vereine schon die größten Ausbildungszentren sind für diese Nationalmannschaft und sie auch und die Spieler auch darin fördern und ausbilden.
Gut, aber das ist ja in jeder anderen
Sportart. Auf jeden Fall.
Aber das ist ja in jeder anderen Sportart ja auch so. Also jetzt im Handball, jetzt die ist ja die Handball-EM. Das sind immer die Vereine, das sind die Ausbildungszentren. Wir arbeiten daran, dass die fit sind oder dass sie Trainingseinheiten bekommen und so weiter und so weiter. Und dann werden sie halt, wenn sie gut sind, werden sie halt vom DFB oder von den anderen Verbänden halt eingeladen.
Ich glaube, die werden nicht mal vom DFB für ihre Zeit bezahlt, die sie da verbringen, oder?
Nein, nein.
Also die rufen die Jungs 10 Tage zu sich nach Hause.
Ja.
Nach Frankfurt oder sonst wohin und dann opfern die das mit Urlaub oder unbezahltem Urlaub oder wie funktioniert das, Micha?
Ja gut, das kommt immer drauf an, in welcher Stellung sie sind. Student, Polizist, angestellt, bei jedem wird es dann anders gehandhabt. Ich denke mal, dass der Arbeitgeber wird entlohnt dafür. Der Spieler an sich wird dafür nicht entlohnt, dass er noch dazu für die D-Nationalmannschaft spielt.
Genau, aber Arbeitgeber, also als der, wo der Amateur- bzw. semiprofessionelle Spieler unterwegs ist und jetzt nicht der Verein als Arbeitgeber.
Wir als TSV Wellendorf bekommen nichts. Nein, gar nichts.
Genau, aber da sind wir wieder an dem Punkt, was ich vorher gesagt habe, auch in der Regionalliga Süd. Als Futsalspieler in Deutschland, da musst du mit Herz und Leidenschaft dabei sein, weil ansonsten wirst du entweder nicht dabei sein oder du wirst dir nur sehr, sehr schwer dabei tun, weil. Wie gesagt, das, was die Nationalspieler, du hast ja gerade gesagt, also dafür gibt es jetzt mehr als Länderspieleinsatz oder nach dem 50. oder auch nach dem 52. Spiel dann mal ein Trikot oder eine Ehrung, gibt's da nicht viel, was die Nationalspieler da erwarten können. Auch nicht nur eine Entschädigung. Ja, also da muss man schon mit Herzblut dabei sein, muss ich sagen. Und Respekt vor all denen, die das da so mitmachen.
Was passiert, wenn der Arbeitgeber da irgendwann mal nicht mitmacht? Oder wie funktioniert das denn dann? Muss er dann einen unbezahlten Urlaub nehmen oder?
Ja gut, ich bin mir da jetzt auch nicht ganz hundertprozentig sicher, aber wenn der Arbeitgeber Nein sagt, dann kann der Spieler immer noch Urlaub nehmen und seinen eigenen Urlaub dazu verwenden, um zu sagen, ich gehe zur Nationalmannschaft. Also er muss ja auch nicht sagen, warum er seinen Urlaub nimmt. Wenn der Arbeitgeber Nein sagt und der Spieler halt auch sagt, ich kann darauf nicht verzichten, auf meinen Urlaub, weil ich habe meinen Urlaub anderweitig verplant, dann
Familie,
dann Kinder. Dann ist er nicht dabei.
Ja.
Dann ist er nicht dabei. Also das ist
also
das,
ich sehe da einfach Handlungsbedarf.
Ja.
Ich glaube, da sollten wir schon ein bisschen was tun, um Anreize schaffen. Daniel, also ich glaube, wir reden jetzt nicht von einem Verband, die kein Geld verdienen. Also ich glaube, wir reden von einem der reichsten Verbände der Welt.
Ich glaube, das war mal so.
Okay.
Ich glaube, das war mal so, wenn man es jetzt mal ein bisschen durch die, was durch die Medien so steht und was man da rausliest, geht es dem Verband im Moment nicht so blendend. Und da tut man dann nicht groß das Geld in den Breitensport investieren, also in den Breitensport vielleicht schon fußballtechnisch, aber nicht nochmals in Anführungsstrichen Konkurrenz mit dem Futsal.
Ja, also ich persönlich finde es halt nur interessant, also ich bin ja auch mit dir, Micha, bei den Länderspielen mit dabei, weil wir alle, glaube ich, die Grundhaltung haben, dass eine Nationalmannschaft schon etwas Wichtiges auch für die Entwicklung des Sports ist. Wie dann die Umsetzung aussieht, ist dann immer so ein bisschen die andere Frage. Aber ich finde es halt so ein bisschen hart, da ist ein Riesenaufgebot, da sind hunderte Menschen, die sich drum kümmern, Sicherheitspersonal, da ist eine Lasershow, da ist so viel drumherum, so viel Action, und die es dann nachher geht, die da nachher dann diese 2x40 Minuten auf dieser Platte da machen, die kriegen warmen Händedruck dafür. Und da ist halt dann so ein bisschen die Frage, wie setze ich denn das, was ich habe, ein, meiner Meinung nach?
Ja, wir haben uns ja schon öfters darüber diskutiert, auch ohne Mikrofon. Ja, ich bin da so zwiegespalten. Natürlich sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, für eine Nationalmannschaft zu spielen, für die Nationalmannschaft spielen. Also der Bessem hat ja vorher gesagt gehabt, er war jetzt nicht der begnadete Fußballer ganz früher. Also im Gegensatz zu mir war er Weltklasse. Das muss man da mal so hin. Das heißt, ich will da den Bogen spannen, um zu sagen, hätte man mich damals auch irgendwie gefragt, hast du die Möglichkeit, dahin zu kommen? Das wäre nur ein Jugendturnier oder irgend sowas. Ich wäre da hingelaufen, ja. Und wir haben uns jetzt auch öfters darüber unterhalten, die sind mit Herzblut dabei. Also die schauen nicht auf jeden Cent und auf jeden Euro, sondern sind stolz drauf, für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu dürfen, sind stolz drauf, in der Hauptrunde jetzt gewesen zu sein, sind stolz drauf, im Februar gegen Spanien spielen zu dürfen.
Aber wir sind halt auch Teil des Rats. Also diese ganze Möglichkeit besteht, weil wir die Grundlage auch mit dafür geben?
Ja, natürlich, natürlich. Wir sind jetzt wieder da, dass die Vereine dafür gerade stehen, um zu schauen, dass das alles dann halt funktioniert.
Dann würde ich vielleicht, um den Themenblock abzuschließen, sagen, hoffentlich bleiben da so viele Leute mit so viel Herzblut bei der Sache, weil sonst sieht's bald finster aus. Ja. Und würde sagen, dass wir jetzt nur noch einen kurzen Hinweis geben. Nächste Woche das Heimspiel TSV Weidendorf gegen den MCH Futsal Club Bielefeld am Samstag um 18 Uhr in der Spechtweghalle oder live auf YouTube. Stefan Valentin kommentiert dann wieder. Der ist auch schon wieder ganz heiß aufs erste Livestream-Heimspiel dann im Jahr 2024. Da dürfen wir uns auf was freuen. Ansonsten schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir nächste Woche jemanden von der Baller League hier mit dazu oder vielleicht kriegen wir noch jemanden hier dazu, der sich dann mit uns so ein bisschen auf die Futsal-Länderspiele dann gegen Spanien konzentriert, die dann auch bald sein werden. Wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen an uns habt, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, Feedback, dann freuen wir uns, glaube ich, immer, wenn die geäußert werden. Wir haben die Möglichkeiten auf Facebook oder auf Instagram, da darf man uns gerne kommentieren, @tsvweilendorf bzw. facebook.com/tsvweilendorf wäre da die richtige Adresse. Und ansonsten, habt ihr noch irgendwas?
Ich habe eigentlich nichts mehr. Also ich fand es ganz spannend, fürs erste Mal. Finde ich, da sage ich danke.
Ja. Micha, du?
Tja, ich tue mich ja immer dann relativ schwierig damit. Ich finde es toll, dass wir uns da über den TSV unterhalten. Ich denke mal, das tut unserem Verein sicherlich auch gut. Wir werden auch das uns nicht hundertprozentig, glaube ich, versteifen, dass wir nur über den Futsal sprechen, sondern Daniel wird noch mal den Fußball, mal vielleicht über die Handballer noch mal sprechen, die uns da zum Beispiel in Bielefeld gut unterstützt, in Berlin gut unterstützt haben. Wollen euch vielleicht unseren Verein ein bisschen näher bringen, um zu wissen, wie wir denn ticken und so weiter und so weiter. Euch beiden, die am Samstag dann da sein sollten, hoffe ich, dass ihr ein gutes Spiel seht. Auf mich dürft ihr verzichten. Ich werde zum Skifahren gehen.
Viel Spaß dabei.
Zum Beinbruch.
Und dann werden wir uns dann vielleicht am Sonntagabend dann nochmal sehen und dann müsst ihr mir dann berichten, so wie fast jedes Mal, weil die Spiele schaue ich mir meistens erst im Nachgang an, wie es dann gegen Bielefeld gelaufen ist.
Wunderbar. Das heißt, dich sehen wir nicht im Livestream, Samstagabend.
Mich seht ihr fast nie im Livestream.
Schade, schade. Aber dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Wir freuen uns drauf. Viel Spaß bei dir im Urlaub und an alle Hörerinnen und Hörer. Habt eine gute Woche und dann seht ihr hoffentlich am Samstag TSV Weimdorf gegen MCH Futsal Club Bielefeld im Livestream oder bei uns in der Spechtweghalle.
Danke,
Daniel. Ciao, ciao.
Ciao, Daniel.